dass man bei den öffentlich-rechtlichen Sendern nicht nur Radio und Fernsehen, sondern inzwischen auch einigermaßen viel Digitales macht. Das ist gar nicht mal mehr so unbekannt und hat sich rumgesprochen. Weniger bekannt ist, dass sich die ARD inzwischen auch einigermaßen auf das Thema digitale Produktentwicklung konzentriert. Klingt ein bisschen sperrig, hat aber sehr viel mit Technik und mit IT zu tun. Tja, aber warum machen Öffentlich-Rechtliche das? Reicht's nicht, wenn die Radio Fernsehen machen und den Rest einfach den Privaten überlassen? Nee, tut es nicht, sagen unsere heutigen Gäste, nämlich Gerd Kaunz und Vera Kornett. Gerd Kaunz ist Geschäftsführer eines Unternehmens, eines Tochterunternehmens der ARD namens PAP, steht unter anderem für den Public Value dieser Produktionen, und Vera Kornett kümmert sich um die Kommunikation und um das Business Development. Und mit den beiden sprechen wir über zwei Folgen hinweg. Zum einen über das Thema, was ist digitale Produktentwicklung überhaupt, warum könnte man das gebrauchen und warum hat ausgerechnet die ARD eine solche Tochterfirma ins Leben gerufen. Und im zweiten Teil, den gibt es dann in der Woche drauf, im zweiten Teil reden wir mal ganz generell über die Perspektiven, die Journalismus im digitalen Zeitalter hat. Und Sie werden sehen, das hat viel mit Inhalt zu tun, aber natürlich auch mit Technik und ein kleines bisschen auch mit dem, was man im Neudeutsch so schön Mindset nennt. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Satzzeichen, dem Podcast mit dem richtigen Mindset von der Hans-Seidel-Stiftung. Den gibt's überall da, wo Sie gerne Ihre Podcasts bekommen, und auf der Webseite der Stiftung hss.de. Und kleiner Hinweis aus Transparenzgründen noch: diese Folge von Satzzeichen, die haben wir um den Jahreswechsel rum aufgenommen. Das heißt, immer dann, wenn die Rede von in diesem Jahr ist, dann ist das Jahr 2022 gemeint. Ansonsten ist die Folge natürlich aktuell wie eh und je. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der macht ja so alle möglichen Sachen eigentlich. Neuerdings, oder gar nicht mehr so neuerdings, macht er auch ein Unternehmen, ein Gemeinschaftsunternehmen des BR zusammen mit dem SWR. Das nennt sich PAP. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat das ganz, ganz viel mit digitaler Entwicklung und mit Software zu tun. Gerd, warum macht öffentlich-rechtlicher Rundfunk jetzt auch noch irgendwas mit Software? Und ergänzend gefragt, was genau macht ihr da bei PAP?
Genau, also prinzipiell ist es so, dass PAP ja zwar erst dieses Jahr gegründet wurde, also offizieller Startschuss war ja der 1.1., weil wir wirklich angefangen operativ zu arbeiten erst ab 1.4., aber die digitale Produktentwicklung und die Softwareentwicklung, die ist natürlich schon wesentlich älter. Also wir machen nicht erst seit diesem Jahr Softwareentwicklung. Es gab davor im Bayerischen Rundfunk eine Abteilung, die nannte sich Softwareentwicklung und Plattformen. Die wurde 2015 gegründet und davor gab es aber auch schon Softwareentwicklung. Und die ist mit der Zeit gewachsen und gewachsen, hatte am Schluss dann rund 100 Mitarbeitende. Und irgendwann hat man sich eben überlegt, dass man gesagt hat, hey, das, was wir da für den Bayerischen Rundfunk machen, das macht doch eigentlich für die ganze ARD Sinn, weil man wahnsinnig viele Synergien heben kann und viele Landesrundfunkanstalten sehr ähnliche Dinge machen im Digitalen. Und dann hat man gesagt, gut, dann starten wir mit BR und SWR diese Tochter zu gründen und da gemeinsame Synergien zu heben. Aber wir wollen es eben für die ganze ARD öffnen und natürlich nicht nur für BR und SWR, sondern für die ganze ARD die Synergien schaffen.
Und zum Beispiel ein Projekt, was wir jetzt gerade gemacht haben, wo man die Synergien ganz gut spüren kann, sage ich immer, das ist die SWR-Hitparade. Da haben wir das Voting-Tool erneuert und wir merken natürlich, dass jede Landesrundfunkanstalt eigentlich gerne ein Voting-Tool hätte. Und wir sind jetzt gerade dabei, das mit dem BR zu customizen, das heißt anzupassen für die Notwendigkeiten, für die Bedürfnisse, für die Bedarfe des BR. Und so können wir eben gemeinschaftlich entwickeln und natürlich am Ende auch Kosten sparen, einfach zusammenwerfen und einfach gemeinschaftlich entwickeln.
Eine ganz naive Frage: Warum braucht denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigene Software? Also ich meine, mal um bei dem Beispiel Voting-Tool zu bleiben, so Voting-Tools kann man doch wahrscheinlich auch relativ billig irgendwo einkaufen oder als Software as a Service oder sonst wo mieten. Also warum braucht öffentlich-rechtlicher Rundfunk eine eigene Plattform, die eigene Software entwickelt?
Also du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an, weil du hast natürlich vollkommen recht. Wir müssen nicht überall das Rad neu erfinden. Du hast natürlich auch recht, es gibt Voting-Tools, die erfüllen gewisse Bedürfnisse. Allerdings ist es gerade im Öffentlich-Rechtlichen in der ARD so, dass es so viele verschiedene Arten von Votings gibt. Also beispielsweise, wir haben jetzt dieses Voting-Tool für die SWR-Hitparade entwickelt und es hat ganz spezielle Anforderungen. Und kein Voting-Tool, was auf dem Markt ist, bildet diese Anforderungen ab. Und das geht aber nicht nur dem SWR so, das ist beim ARD-Musikwettbewerb zum Beispiel auch so, dass es da sehr, sehr spezielle Anforderungen gibt. Und wir haben gesagt, gut, dann lasst uns da was bauen, was eine Art White-Label-Version ist, was universell einsetzbar ist und was wir eben so anpassen können, dass es für alle Landesrundfunkanstalten dann die Bedürfnisse auch abbildet. Das geht natürlich weit darüber hinaus, wenn wir jetzt sagen, auch im Bereich Empfehlungsalgorithmen kann man natürlich auch sagen, es gibt natürlich schon Anbieter auf dem Markt. Also du kennst es ja wahrscheinlich, man ist auf einer Webseite, dann unter dem Artikel werden einem weitere Empfehlungen gegeben. Die sind ja meistens nicht wirklich von dem Anbieter selber, sondern die werden dann eingekauft. Die Sache ist halt die, man hat halt dann den Algorithmus nicht in der Hand. Und gerade wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk haben da einen sehr, sehr starken, auch demokratischen Auftrag, dass wir eben nicht nur das empfehlen, was schnell geklickt wird, sondern dass wir eben die Menschen wirklich, sage ich mal, umfassend informieren und möglichst nicht in Filterblasen schicken. Deswegen ist es wichtig, dass wir da auch ins Technische investieren und eben sowas wie Empfehlungsalgorithmen, aber eben auch in dem Fall das Voting-Tool, perspektivisch einfach selber bauen und da maximal flexibel sind.
Nach vielen, vielen Jahren im Journalistenjob habe ich mich eines immer gefragt, nämlich wer zur Hölle programmiert eigentlich die Tools, mit denen Journalisten dann hinterher arbeiten sollen? Vera, du bist eine gelernte Journalistin, warst sehr, sehr lange beim BR, hast aus dem Landtag und allen möglichen Sachen berichtet, viel Fernsehen gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen deine Rolle in dem Konstrukt ist, auch die Sichtweise des Journalisten in die geschlossene IT-Bubble reinzubringen, um es mal überspitzt zu formulieren. Kann das sein?
Das kann sehr gut sogar sein. Ich sage immer so, ich bin ein bisschen die Brückenbauerin, die natürlich auch stark einfach den Kontakt in die ganzen Landesrundfunkanstalten, stark natürlich in den BR, in den SWR, einfach als unsere Muttergesellschaft natürlich hält, aber prinzipiell natürlich in die ganze ARD. Und das, was du ansprichst, ist eigentlich gar nicht so, dass die IT-Bubble so geschlossen ist, weil tatsächlich einige der, ich darf da immer mal sagen, der Jungs, weil damals waren es noch vor allem Jungs, mittlerweile haben wir, was wir uns sehr freut, auch viele Entwicklerinnen oder einige Entwicklerinnen zumindest, stark im Aufbau, auf jeden Fall mit diesen IT-Jungs habe ich immer schon viel Kontakt gehabt und starken Austausch gehabt. Und was mich da wirklich immer total beflügelt hat, ist, dass wir alle tatsächlich so sehr von dieser Mission des Öffentlich-Rechtlichen überzeugt sind und den auf verschiedenen Ebenen besser machen wollen. Und wenn ich da so einen kleinen Beitrag dazu leisten darf und einfach auch mal immer wieder erklären darf, warum wir einfach tatsächlich auch Technik brauchen, warum wir vielleicht uns auch Richtung Software-House entwickeln, nicht nur Richtung Content-House, wo wir natürlich schon stark sind, sondern warum wir auch das eben brauchen, um in der Zukunft einfach mit dabei sein zu können, um zukunftsfähig zu sein als Öffentlich-Rechtlicher, dann freut mich das, wenn ich da so einen kleinen Beitrag zu leisten kann.
Ich stelle mir bei dem, was du gerade gesagt hast, ein bisschen vor, ich wäre jetzt Zeitungsverleger. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, das ist ganz toll, wenn ihr meint, ihr müsst jetzt auch irgendwas mit Software machen, aber das kann doch unmöglich der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein, jetzt eben auch zum Software-House, zum Software-Entwickler, zu einer Software-Plattform zu werden. Angenommen, ich wäre jetzt der Zeitungsverleger, der solche bösen Sachen gesagt hätte. Was würdet ihr mir entgegnen?
Naja, prinzipiell ist es ja der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, jeden und jede in der Gesellschaft zu erreichen. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, weil die Beiträge, die gezahlt werden, die werden ja nicht nur, ich sage es mal ganz provokativ, von Leuten über 50 oder über 60 gezahlt, sondern die werden auch von einem 19-jährigen Studenten gezahlt. Also deswegen ist es auch unser Auftrag, wirklich auch für den 19-jährigen Studenten ein Angebot zu bilden. Und das wir müssen einfach mit der Zeit gehen, was eben so ist, dass eben weniger lineares TV und auch lineares Radio in dieser Zielgruppe konsumiert wird. Das gilt nicht nur für diese Zielgruppe, sondern es ist auch, sag ich mal, bei über 30-Jährigen, teilweise eben auch in der älteren Zielgruppe, ist es eben so, dass es immer digitaler wird und sich einfach der Medienkonsum sehr, sehr stark gewandelt hat. Das ist das eine, dass wir, sag ich mal, das Hier und Jetzt abbilden, dass wir diesen Konsum eben vom TV und vom Radio in App und Web eben ziehen. Das andere ist aber der Punkt, was glaube ich mindestens genauso wichtig ist, ist, dass man eben nicht nur versucht, in dem Sinne das Lineare zu kopieren, sondern dass man auch die Möglichkeiten nutzt, die uns die neuen Medien bieten. Also beispielsweise Thema Dialogfähigkeit. Es ist so, dass inzwischen die Dialoge mit den Nutzerinnen und Nutzern oder auch untereinander, die werden auf die Social-Media-Plattform verlagert, aber eben nach deren Regeln. Das heißt, die werden in Filterblasen geschickt. Dort ist es eigentlich weniger ein Dialog, sondern es findet mehr eine Bestätigung der eigenen Meinung statt. Und wir sind eben jetzt gerade dabei, uns zu überlegen, wie können wir diesen Diskurs auch auf unseren Plattformen wieder stattfinden lassen. Das heißt, dafür müssen wir natürlich die technischen Möglichkeiten schaffen. Dazu brauchen wir eine Softwareentwicklung. Und dazu müssen wir natürlich die Nutzerinnen und Nutzer wieder zu uns zurückholen. Also nicht nur senden, also nach diesem klassischen Sender-Empfänger-Prinzip, sondern wir müssen eben diesen Diskurs wirklich zu uns auf die Plattformen holen und eben die Diskussion so führen, dass sie nach demokratischen Maßstäben passiert und eben nicht in den Filterblasen, wie es heute teilweise der Fall ist.
Kleiner Schlenker, auch wenn euch die Frage jetzt vielleicht ein bisschen absonderlich vorkommt. Spielt euch Elon Musk da gerade ein bisschen in die Karten?
Wir diskutieren das auch immer wieder natürlich. Also wir beobachten das ganz stark, was dort passiert. Und eigentlich unterstützt das ganz stark, was Gerd auch gerade beschrieben hat. Also wir müssen schauen, wenn wir auf diesen ganzen, wir nennen das ja beim BR Drittplattform, also sprich Twitter, Instagram, Facebook und so weiter, wenn wir dort unterwegs sind, dann sind wir dort den Spielregeln einfach in dem Fall dieser US oder im Fall von TikTok auch eines chinesischen Konzerns irgendwo ausgeliefert. Das heißt, wir müssen uns an diese Spielregeln, ob wir das wollen oder nicht, halten. Wir haben gar keine andere Wahl, als da einfach mitzuspielen. Und wenn wir natürlich sehen, was gerade auf TikTok passiert, dann ist das eigentlich mit der DNA des Öffentlich-Rechtlichen natürlich nur bedingt vereinbar. Wir wollen eine Klammer für die Gesellschaft sein. Wir haben eine hohe Nutzung, wir haben eine hohe Präsenz. Das heißt, wir sind natürlich einfach auch öffentlichkeits- und gesellschaftsbildend. Und das, was dort bei Twitter passiert, das ist natürlich was in einer gewissen Blase irgendwo auch stattfindet. Und das ist natürlich ein verzerrter Diskurs. Und als Öffentlich-Rechtlicher, wenn ich gerade diese Klammer nochmal aufgreifen darf, die Klammerfunktion, dann kann das natürlich nicht unser Anspruch sein, so dort nur unterwegs zu sein, sondern dann wollen wir natürlich sagen, was können wir leisten, was ist unsere DNA? Naja, ein Mediator zu sein, einfach in der Mitte der Gesellschaft stattzufinden. Und das können wir wahrscheinlich, indem wir, ja, ich möchte mal die Idee challengen, mal gucken, wie wir es tatsächlich umsetzen können. Das ist jetzt auch keine Idee, die nur ich hier einbringe. Aber wenn wir mal über ein eigenes Ökosystem sprechen, ich rede jetzt nicht davon, Twitter oder Facebook öffentlich-rechtlich zu kopieren, um Gottes Willen. Aber wenn wir mal überlegen, wohin wollen wir uns in 5 oder auch in 10 Jahren entwickeln, wenn wir mal diesen Gedanken aufmachen, dann dürfen wir da, glaube ich, etwas mutiger, etwas größer denken, auch das Bigger Picture mit einbeziehen und da auch vielleicht eine neue Rolle wahrnehmen. Also sprich, was ist unsere DNA, was ist unser Markenkern, natürlich unser Auftrag, aber eben auch Leute, so eine zersplitterte Gesellschaft wieder stärker zusammenzubringen, eben diesen Klammeranspruch auch zu haben. Und ich glaube, dass wir tatsächlich jetzt ein Momentum haben und das sollten wir und müssen wir nutzen. Das dürfen wir natürlich als Digital-Tech-Tochter auch so ein bisschen nach vorne treiben, dass wir das gerne möchten, ja.
Aber lass uns trotzdem gerne nochmal bei dem Ansatz bleiben, weil du hast gerade gesagt, nee, wir wollen ja nicht Twitter oder Facebook öffentlich-rechtlich kopieren. Ich glaube aber, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es war sogar der frühere Intendant des Bayerischen Rundfunks, nämlich Ulrich Wilhelm, der mal von einem öffentlich-rechtlichen Google gesprochen hat. Und wenn man das ein bisschen weiterdenkt, dann kann man ja auch tatsächlich sagen, warum eigentlich keine öffentlich-rechtlichen sozialen Netzwerke? Also, um das mal so platt jetzt auszudrücken. Worauf ich raus will, ist, warum eigentlich finden wir uns damit ab, dass wir sagen, die Social-Media-Welt ist ohnehin von den amerikanischen und inzwischen auch chinesischen Branchenriesen quasi belegt, da haben wir überhaupt keine Chance. Also wäre es nicht sogar, um deinen Gedanken fortzuführen, sogar eine zwingende Aufgabe, dass man sagt, wenn ich einen öffentlich-rechtlichen Mehrwert schaffen will, dann hat er doch irgendwas auch mit einer öffentlich-rechtlichen Plattform zur Diskussion zu tun. Oder ist das jetzt einfach ein naiver Gedanke?
Ich finde ihn überhaupt nicht naiv, ganz im Gegenteil. Die Sache ist nur die, wir müssen eben einen Schritt nach dem anderen machen. Also jetzt herzugehen und zu sagen, wir bauen ein öffentlich-rechtliches Facebook oder was auch immer, wäre zum Scheitern verurteilt, weil da fehlt momentan noch der Anreiz für die Nutzerinnen und Nutzer, jetzt einfach die Plattform zu wechseln. Also da reicht es nicht zu sagen, bei uns ist alles nach demokratischen Werten, nach demokratischen Algorithmen, kommt doch zu uns. Das wird nicht funktionieren, sondern wir müssen wirklich schauen, dass sowas wachsen kann. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, dass wir die technischen Möglichkeiten schaffen. Das heißt, wir müssen anfangen, wirklich auch uns mehr trauen im Bereich Daten sammeln. Wie gesagt, wir haben in dem Sinne, Anführungsstrichen, ja nichts Böses mit den Daten vor, sondern wir müssen eben Daten sammeln, damit wir unsere Nutzerinnen und Nutzer gut kennenlernen, damit wir eben wirklich passgenaue Angebote schneidern können, passgenaue Inhalte auch distribuieren können, was wir momentan viel zu sehr noch auf manueller Basis machen. Wir müssen Dinge wie Dialogfähigkeit schaffen, also dass wirklich auch ein Dialog, ein Diskurs auf unserer Plattform stattfinden kann. Und da muss man sich eben in, sag ich mal, kleineren Schritten eben dahin entwickeln. Also ich schließe es überhaupt nicht aus, dass wir irgendwann eine öffentlich-rechtliche Plattform haben. Aber ich denke, wir sollten auch ganz stark nutzen, was wir schon haben. Wir haben sehr, sehr reichweitenstarke Plattformen wie im BR ist es beispielsweise BR24, auf ARD-Ebene ist es sicherlich die Mediathek, Tagesschau.de und so weiter. Da sind täglich mehrere Millionen Nutzerinnen und Nutzer drauf unterwegs. Und ich glaube, es ist viel zielführender und erfolgsversprechender, mit diesen Plattformen anzusetzen und mit dieser Nutzerschaft anzusetzen und zu gucken, wie kann ich die weiterentwickeln, eben weg von dem Sender-Empfänger-Prinzip hin zu einem partizipativen Prinzip, als wenn ich jetzt komplett bei Null eine neue Plattform hochziehe, was unter anderem auch Google zum Beispiel schon probiert hat, mit Google Plus damals und damit gescheitert ist. Ich glaube, da wäre das Risiko und das Invest zu groß, deswegen eher der Ansatz iterativ vorgehen, in kleineren Schritten und sich dann in diese Richtung hin entwickeln.
Aber diesen Entwicklungsstufen, denen sind ja erstmal keine Grenzen gesetzt. Also wir fangen erstmal an, dass wir zum Beispiel dialogfähiger werden, dass wir zum Beispiel auch Kommentare stärker aufwerten und auch stärker in den Algorithmus einbeziehen. Also sprich, eigentlich so ein bisschen die TikTok-Logik da immer, ne? Wenn bei TikTok was passiert oder es muss was passieren, dass es mir angezeigt wird, so in diese Richtung. Also dass tatsächlich auch bei unseren Empfehlungen Kommentierungen auch wirklich eine große Rolle spielen. Und dann auch wieder weitergedacht, dass wir als Öffentlich-Rechtlicher, auch Mediationsfunktion, aber eben auch eine Öffnung natürlich auch für Inhalte von Nutzern. Also wenn wir uns das anschauen, dass wir vielleicht auch stärker auf Creator-Inhalte setzen können, dass wir sowas dann auch besser kuratieren können. Da sind ja erstmal gar keine Grenzen gesetzt. Und da können wir, glaube ich, wirklich auch eine attraktive Rolle spielen. Weil wenn ich jetzt selber aus meiner persönlichen Nutzersicht denke, wo gehe ich gerne ins Internet hin? Naja, da, wo ich mich wohlfühle, wo ich einfach ein angenehmes, ich nenne es jetzt mal Wohnzimmer habe. Und das ist, glaube ich, schon öffentlich-rechtlich wichtig, das auch zu schaffen. Also dass wir dort wirklich einen Raum für Nutzerinnen und Nutzer schaffen, wo sie gerne hingehen, wo vielleicht auch die Regeln, die Spielregeln, ich sage jetzt mal, gut sind, wo man vielleicht auch einen gewissen Tribe, eine Community hat, einfach wo gewisse Verhaltensregeln auch herrschen. Also da müssen wir natürlich sagen, das könnte ein USP von uns sein. Und dann auch, wo sind die ARD, die Landesrundfunkanstalten stark im Bereich der Regionalität? Also da können wir natürlich auch noch mal ein bisschen weiter denken, was da für Schritte auch möglich sind. Also dass wir Diskussionen auch auf einer Landkreisebene digital hosten. Also da sind ja auch viele Möglichkeiten gegeben.
Ich würde jetzt nochmal einen Rollenwechsel machen. Und zwar vom bösen Verleger, der sagt, das ist doch gar nicht euer Auftrag, wandle ich mich jetzt gerade mal in eine Figur, von der ihr natürlich sagen werdet, die gibt's ja gar nicht mehr. Aber stellen wir uns mal vor, so eine Figur gäbe es, nämlich in die eines Chefredakteurs einer der ARD-Anstalten, nicht BR und nicht SWR. Und dann würde ich sagen, also liebe Leute, ist ja alles wunderbar. Und ganz toll, was ihr da erzählt, aber ich habe jetzt nicht einmal den Namen Radio und ich habe nicht einmal den Begriff Fernsehen gehört. Ihr redet da immer nur vom Digitalen. Mir persönlich ist das logischerweise immer sehr sympathisch, weil ich eine hohe Affinität zum Thema Digitales habe. Aber trotz alledem, wo bliebe denn in einem solchen Konstrukt, wie ihr es jetzt schildert, die Rolle des Radios und des Fernsehens?
Also dem würde ich tatsächlich entgegnen, weil es geht prinzipiell darum, nicht irgendwie Fernsehen oder Radio abzuschaffen, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, sondern es geht darum, die Inhalte, die momentan über Fernsehen und Radio distribuiert werden, eben auch stark ins Digitale zu bringen. Beispiel, in 5 Jahren kann man davon ausgehen, dass so ziemlich alle Autos, die auf den Straßen fahren, werden IP-fähig sind. Das heißt, es ist ganz normal, dass dann wahrscheinlich nicht mehr das Radio angedreht wird, sondern dass man wahrscheinlich über einen Sprachassistenten Audio on Demand hört. So, das heißt natürlich übersetzt, wir sind heute schon dabei, ganz stark auch auf die Plattform Sprachassistenten Richtung Amazon, Alexa, Richtung Google Assistant und so weiter zu gehen, aber natürlich auch auf die nativen Anbieter, die direkt in die Autos verbaut werden, um einfach da jetzt schon stattzufinden mit einer Audiothek, mit einem BR Radio und so weiter und so fort. Das heißt, dass die Inhalte, die produziert werden im Audio- und im Videobereich, später auch eine Abnehmerschaft finden, weil sie dann wahrscheinlich im normalen linearen Radio nicht mehr so richtig stattfinden werden. Und im Fernsehen ist es natürlich ähnlich, da wird es sicherlich noch einen Ticken länger dauern. Also ich glaube, das lineare Fernsehen wurde schon oft totgesagt. Es lebt immer noch und ist immer noch sehr reichweitenstark. Und aber auch da wird es natürlich kontinuierlich sich mehr Richtung Video on Demand shiften, Richtung Digitales shiften. Und ja, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Das eine ist wirklich das Hier und Jetzt, das Lineare ins Digitale zu bringen, aber das andere ist eben auch die Möglichkeit des Digitalen des Nutzens und das Angebot eben nicht nur zu übersetzen ins Digitale, sondern auch, sag ich mal, besser zu machen und auch dialogfähig zu machen und eben durch Recommendations, also durch Empfehlungsalgorithmen, so passgenaue Inhalte auszuspielen, was momentan im Linearen so natürlich auch nicht möglich ist.
Es gibt ja auch noch immer den schönen Begriff des Public Value, also des Wertes für die Öffentlichkeit, für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, die öffentlich-rechtlicher Rundfunk schaffen können, schaffen soll. Gibt ja auch die schöne Theorie von Leuten, die sagen, alles das, und ich glaube, ihr habt es ja auch vorhin selber mal erwähnt, alles das, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk produziert, ist ja von der Öffentlichkeit letztendlich bezahlt. Also muss öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch irgendeinen Mehrwert schaffen. Wie kann so ein Mehrwert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mittelfristig betrachtet aussehen? Ich frage auch deswegen, weil wir momentan gerade ganz heftige Diskussionen über die Zukunft eines öffentlichen rechtlichen Rundfunks haben und immer wieder, ich sage es jetzt mal ganz salopp, die Frage in den Raum gestellt wird, braucht das alles noch? Kurz gesagt, kann so ein Public Value auch eine Legitimation zukünftig für öffentlich-rechtlichen Rundfunk sein? Muss er das nicht sogar sein?
Würde ich dir zustimmen. Und wir wissen aus Studien, dass die allermeisten Leute sogar den Public Value des Öffentlich-Rechtlichen anerkennen. Das ganz große Problem besteht eher im Individual Value. Das heißt, was kriege ich für mein Geld im Sinne von, was habe ich davon, meinen eigenen Nutzen? Und jetzt sind wir eine Tech-Tochter mit vielen Leuten, die wirklich ein großes Commitment, eine große Liebe für den Öffentlich-Rechtlichen haben. Und tatsächlich haben wir uns schon vor anderthalb Jahren, das ist jetzt kein ganz neues Projekt, auch wenn es perfekt in die Zeit natürlich passt, haben wir uns schon vor anderthalb Jahren hingesetzt und mal überlegt, was können wir machen, um tatsächlich diesen ARD-Inhalteschatz etwas navigierbarer zu machen. Weil tatsächlich ist es so, es gibt Angebote, wenn du jetzt in München lebst, dann kriegst du das gar nicht mit, was der WDR beispielsweise Tolles auf Instagram macht. Und wir haben da eine Möglichkeit, ein Tool entwickelt, um gegen genau das sichtbar, begreifbar zu machen. Und tatsächlich geht es darum, dass wir alle technischen Raffinessen und Möglichkeiten tatsächlich ausnutzen wollen. Also wir, als unser Beitrag kann halt eben sein, dass wir diesen eigenen Nutzen des Öffentlich-Rechtlichen besser kommunizieren. Und mit diesem Tool, was beispielsweise als Landingpage beim Rundfunkbeitrag eingesetzt werden könnte, um eben diese ganze Angebotsfülle für jeden zugeschnitten auch darstellen zu können. Das ist halt sowas, was wir als unseren Anspruch haben, wo wir unseren kleinen Beitrag leisten können, um einfach den Öffentlich-Rechtlichen für jeden einfach nutzbar auch in Zukunft zu machen. Ich glaube, das ist was, also wir als Tech-Company, was wir einfach mal sind, als digitale Tochter, das ist einfach das, da können wir einfach sagen, da haben wir mal schnell was gebaut, schaut euch das mal an, liebe Kolleginnen und Kollegen in den LRAs, und vielleicht kann man da sich zusammensetzen und da was in die Richtung machen. Aber klar, treibt uns stark um, das Ganze, ja.
Kleine abschließende Frage noch für die erste Folge dieses Podcasts, gibt in der zweite dann in der kommenden Woche noch. Wenn ihr jetzt so eine Glaskugel vor euch hättet und in die könnt ihr reingucken und über die Zukunft vom Pub in, sagen wir, 5 Jahren mal nachdenken, wo steht das Unternehmen Pub dann und vor allem, wo stehen wir dann bei der digitalen Transformation? Ich hasse diesen Begriff ja eigentlich, aber mir fällt jetzt gerade echt kein besserer ein, bei der digitalen Transformation von Medien und natürlich insbesondere des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Genau, das sind ja erstmal zwei verschiedene Dinge, wobei dann auch wiederum nicht, weil die Pub ist ja erstmal kein Selbstzweck. Also klar, ich bin Geschäftsführer der Pub, deswegen habe ich natürlich auch ein Interesse daran, dass die Pub wächst. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich zusammen mit der ARD oder mit dem Öffentlich-Rechtlichen im Digitalen wachsen. Das heißt, wir überlegen natürlich ganz stark, wo sind die Felder, wo wir aktiv werden könnten. Ein paar hatte ich schon angedeutet, sei es Dialogfähigkeit, sei es das Thema Daten und Analytics Richtung Empfehlungsalgorithmen, sei es das Thema wirklich digitale Produktentwicklung mit Apps und Co. Also unser großes Ziel ist eben, das nicht alles allein zu machen, sondern uns in die bestehenden Strukturen perfekt zu integrieren. Wir sind ja nicht die einzige Entwicklungseinheit in der ARD, sondern es gibt in den Häusern welche, es gibt ARD Online, die eigene Entwickler haben, es gibt die IDA, auch eine Tochter von MDR und ZDF Digital, die auch Produktentwicklung macht. Und wir wollen uns natürlich nicht irgendwo Konkurrenz machen, sondern wollen natürlich gucken, dass wir uns möglichst synergetisch aufstellen, dass wir einfach das Maximum rausholen, was, glaube ich, auch unsere Aufgabe ist, dass wir einfach mit den Beiträgen wirklich sinnvoll umgehen. Und da laufen sehr, sehr gute Kooperationen an momentan. Und und das ist quasi in 5 Jahren, weil so lang sind 5 Jahre ja gar nicht, ist das mal ein gutes Ziel, dass wir uns da wirklich super synergetisch aufgestellt haben, Redundanzen vermeiden, schauen, wo haben wir die Synergien. Und natürlich, was, glaube ich, uns persönlich ganz, ganz wichtig ist, dass wir schon den ersten Schritt gemacht haben, eben weg von dieser Sender-Empfänger-Logik hin zur Dialogfähigkeit, dass wir wirklich in den Diskurs mit unserem Publikum kommen und eben auch die Plattform schaffen, dass auch untereinander diskutiert wird. Und was wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, dass wir, also ich glaube, das Sprechen ist jetzt nur für uns beide, aber dass, glaube ich, ganz wichtig wäre, sozusagen eben auch diese Plattform zu öffnen, das heißt für Partner, das heißt aber auch für private Medien, dass man, sag ich mal, eine Content-Creator-Rolle in dieser Plattform hat und eine Mediatoren-Rolle, aber dass es durchaus auch möglich ist, auch dass andere Inhalte, die nicht vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk stammen, auch auf dieser Plattform stattfinden können. Aber wie gesagt, da werden wir wahrscheinlich in 5 Jahren noch nicht sein, aber vielleicht sind wir in 5 Jahren schon so weit, dass wir das beschlossen haben, dass sowas kommt.
Ja, und ich würde mich einfach freuen, wenn wir als PAP so ein bisschen dieses Schnellboot für die ganze ARD sein dürfen und in den ganzen Landesrundfunkanstalten so ein bisschen rumwuseln dürfen, inspirieren dürfen und einfach auch mal vielleicht eine wilde Anregung mit reinbringen dürfen. Ich glaube, das ist so unser Anspruch, den wir gemeinsam haben.
Ja, und das war's dann auch schon mit der ersten Folge dieses Satzzeichen-Themenkomplexes sozusagen, bei dem wir uns mit dem künftigen Schnellboot der ARD, wie das gerade so schön formuliert wurde, beschäftigt haben. Kommende Woche reden wir dann über die Zukunft des digitalen Journalismus, wie digitaler Journalismus dann aussehen könnte. Fürs Erste, Vera und Gerd, ganz herzlichen Dank an euch.
Dankeschön.
Danke.